Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Am Mikrofon Sabine Schmidt. Schönen guten Tag. Und das sind unsere Themen. In Sachsen ist die Inzidenz höher als in den anderen Bundesländern. Die Impfquote dafür am niedrigsten. Strengere Corona-Regeln gelten nun auch dort, nur werden die von vielen Menschen einfach ignoriert. Unser erstes Thema dieser Sendung. Wir blicken außerdem nach Itzehoe. Wir berichten über einen Prozess, der historisch ist. Dort steht derzeit eine 96-Jährige vor Gericht, eine ehemalige KZ-Sekretärin. Hat sie von den tausenden Morden an den Juden gewusst? Trägt sie eine Mitschuld? Ein Historiker soll zur Erkenntnis beitragen, auch darüber werden wir berichten. Und das Thema Kinderrechte wird eine Rolle in dieser Sendung spielen. Seit Jahren möchte man sie ins Grundgesetz schreiben, doch da tun sich die Politiker leider sehr schwer mit. Wir haben eine Grundschule in Oberhausen besucht, die sich seit dieser Woche Kinderrechte-Schule nennen darf. Auch dazu mehr, jetzt bei Deutschland heute. Jeden Tag stecken sich mehr und mehr Menschen in Deutschland mit Corona an. Während die Politiker da über eine Impfpflicht diskutieren, haben die Bundesländer diese Woche bereits wieder strengere Regeln eingeführt, um die vierte Welle weiter in den Griff zu bekommen. Das Bundesland, was derzeit die höchste Inzidenz hat, ist Sachsen. Übrigens auch das Bundesland mit der geringsten Impfquote. Doch auch, was die Umsetzung der strengen Regeln angeht, zeigen sich viele Sachsen stur. Längst nicht halten sich alle Bürger an die 2G-Regelung oder die FFP2-Maskenpflicht in Bus und Bahn. Das zeigen hunderte Verwarnungen und Bußgelder, die bereits schon verhängt wurden. Alexandra Gerlach berichtet.
Das Leben könnte so schön sein. Gerade erst kürzlich hat die Saison an der Semperoper Dresden mit mehreren glanzvollen Premieren begonnen und schon ist wieder alles zu. Immerhin, geprobt werden darf noch und die junge polnische Mezzosopranistin Justyna Orlow nutzt die Gelegenheit, um mit Thomas Leo Kadenbach, dem musikalischen Leiter des jungen Ensembles der Oper, an einer Arie zu feilen.
Machen wir nochmal den Anfang.
Unweit des Dresdner Opernhauses tagt derweil zeitgleich auf der anderen Elbseite das sächsische Regierungskabinett. Gesundheitsministerin Petra Köpping, SPD, hat schlechte Zahlen zu vermelden. 969,9 lautet die Landesinzidenz an diesem Dienstag.
Wir haben keine Entwarnung. Wir können nur hoffen, dass die neue Corona-Schutzverordnung tatsächlich die Beruhigung weckt. Das heißt, dass unsere Inzidenzen sinken und damit auch leichte Entspannung auf den Krankenhäusern erfolgen kann. Das ist der Sinn dieser neuen Corona-Schutzverordnung.
Doch es gibt Widerstand gegen die neue Corona-Notfallverordnung. Bereits am ersten Abend versammeln sich in gleich mehreren sächsischen Städten Demonstranten zu genehmigten und ungenehmigten Protesten. Initiiert über einschlägige Online-Portale und Messenger-Dienste. Vielerorts ist die Polizei zahlenmäßig unterlegen und überfordert. Die Organisatoren der Proteste spielten Hase und Igel mit der Polizei, berichtet Innenminister Roland Wöller später vor der Presse.
Aber es ist ja so sozusagen, dass beispielsweise auch zu Versammlungen aufgerufen wird, zu denen niemand kommt. Und dann wird nicht aufgerufen, dann kommt die sozusagen an zwei, drei anderen Orten.
Vertreter der Grünen und Linken schäumen, sprechen von Kontrollverlust. Während die Polizei im Erzgebirge zwei nicht genehmigte Kundgebungen unterbindet, laufen in Bautzen, dem Hotspot schlechthin im Freistaat, 300 Gegner der Maßnahmen auf einer Kundgebung mit. Legal, genehmigt vom Gesundheitsamt. Erlaubt sind aktuell laut Notverordnung maximal 10 Teilnehmer an einem festen Ort. Der Innenminister in Erklärungsnot.
Es ist überhaupt nicht nachzuvollziehen, sozusagen, dass in einer Infektionslage mit Inzidenz in über 1400 aus infektionsschutzrechtlicher Sicht heraus Gesundheitsämter der Meinung sind, dass Menschenansammlungen von 300 vertretbar sind. Das muss unterbunden werden.
Doch Wöller hat noch ein größeres Problem. Corona hat auch die Sachsenpolizei fest im Griff. Von insgesamt rund 14.000 Bediensteten befinden sich aktuell 912 in Quarantäne, 519 davon mit dem Virus infiziert. Bereits am Wochenende hatte die Gewerkschaft der Polizei auf die Infektionslage aufmerksam gemacht, allerdings offenbar mit fehlerhaften Zahlen.
Diese Aussage war falsch. Offenbar wurden hier die Zahlen fälschlicherweise addiert. So sieht meines Erachtens kein gewerkschaftlicher Beitrag zur Bekämpfung der Pandemie aus.
Peinliches Zusatzdetail: offenbar hat man es versäumt, der Polizei rechtzeitig eine Boosterimpfung anzubieten. Das wird nun nachgeholt. Die Einsatzfähigkeit der sächsischen Polizei sei gegeben, versucht Wöller zu beruhigen, doch räumt er ein:
Wir haben aus datenschutzrechtlichen Gründen leider keinen Überblick darüber, wer sich geimpft hat und wer sich nicht geimpft hat. Aber ich verrate kein Geheimnis, wenn die Impfquote in der sächsischen Polizei auch ausbaufähig ist. Wir sind noch nicht zufrieden.
Derweil nimmt die politische Diskussion um eine mögliche Impfpflicht an Fahrt auf. Im Freistaat sind aktuell nur rund 57% der Bürger doppelt geimpft. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer zeigt sich in einem MDR-Talk dennoch zurückhaltend, will keinen Zwang. Eine Impfpflicht könne es allenfalls in einzelnen Bereichen geben, sagt der Regierungschef.
Aber es bedeutet in einem Land wie dem Freistaat Sachsen eben doch eine große Diskussion und auch eine Verhärtung. Und mir wäre lieber, wir würden mehr eigene Bereitschaft erzeugen können.
Burkhard Jung hingegen, Stadtoberhaupt von Leipzig und wie Kretschmer mehrfacher Familienvater, sieht keinen Spielraum mehr.
Ganz klar, sie wird kommen müssen, weil man offensichtlich den Vertrauensverlust, den wir jetzt haben, nicht so schnell ausgleichen kann, um die Menschen zu erreichen, die sich weigern, impfen zu lassen.
In den Krankenhäusern im Freistaat ist die Lage kritisch. Das Klinikum Görlitz hat einen Aufruf an pflegewillige Bürger gestartet und um Unterstützung gebeten. Der Präsident der Sächsischen Ärztekammer, Erik Bodendiek, sieht die Ärztinnen und Ärzte schon in Kürze vor schwierigsten Entscheidungen.
Es kann durchaus sein, dass der Patient das Nachsehen hat, der mit einem Unfall oder einem Herzinfarkt oder einem Schlaganfall einen Intensivbehandlungsplatz oder ein anderes Bett braucht, gegenüber einem Patienten, der in diesem Bett liegt. Kann durchaus ein ungeimpfter Corona-Patient sein.
Ungeklärt bleibt die Frage, warum es im Freistaat Sachsen so eine hohe Zahl von Impfgegnern und Verweigerern gibt. Der CDU-Ministerpräsident schaut mit Unbehagen auf das Internet.
Diese Impfskepsis wird ja erzeugt durch bösartigste Aktivitäten im Internet, in den Nachrichtendiensten, in den sozialen Netzwerken. Das sind auch zum großen Teil rechtsextreme Menschen, die diese Gesellschaft, die Institutionen beschädigen wollen.
Mit Falschnachrichten werde versucht, Zweifel zu schüren und auch die Demokratie zu destabilisieren.
Also das, was hier passiert, ist wirklich im größten Maße gefährlich, auch für den Staat, für die Institutionen, Wissenschaft, Journalismus, Polizei, Justiz. Und dagegen müssen wir auch aus meiner Sicht vorgehen.
Doch es gibt auch gute Nachrichten. Die Impfzahlen in Sachsen steigen und viele Menschen sind bereit, die harten Einschränkungen des Teil-Lockdowns mitzutragen. In der Hoffnung, dass es dieses Mal nützt.
Ich finde es in Ordnung so, bei diesen hohen Ansteckungsraten und bei diesem gefährlichen Virus muss man irgendwie durchgreifen, sonst wird das ja nie ein Ende bringen.
Es ist für mich der letzte Notnagel, den sie jetzt einschlagen können.
Es ist wahrscheinlich einer der letzten NS-Prozesse in Deutschland. Im Oktober sollte der Prozess gegen die ehemalige KZ-Sekretärin Irmgard F. beginnen. Doch zuvor war die 96-Jährige mit einem Taxi aus ihrem Pflegeheim in Quickborn geflohen, konnte dann aber wieder gefasst werden. Der 96-Jährigen wird Beihilfe zum Mord in mehr als 11.000 Fällen vorgeworfen. Sie hatte 1943 bis 1945 im KZ Stutthof bei Danzig als Schreibkraft gearbeitet. Die große Frage ist nun, was hat die ehemalige KZ-Sekretärin von den Morden gewusst? Inwiefern war sie beteiligt? Sie behauptet weiterhin, sie sei unschuldig, hätte nichts davon gewusst. Fast 80 Jahre liegen die Taten nun zurück und erst jetzt wird sie vor Gericht zur Rechenschaft gezogen. Gestern war der 5. Prozesstag in Itzehoe und dort war auch der Historiker Stefan Hördler zu einem Vortrag eingeladen. Landeskorrespondent Johannes Kulms war für uns dabei.
Wie groß genau das Geschäftszimmer war und wie viele Schreibtische dort standen, das kann Stefan Hördler nicht sagen. Doch sicher ist, der Raum war Teil der Schaltzentrale im Konzentrationslager Stutthof, wie der Göttinger Historiker in seinem Vortrag beschreibt. Das Landgericht Itzehoe hat ihn als Sachverständigen geladen. In den vergangenen Wochen hat Hördler die Strukturen des Lagers nahe Danzig beschrieben. Am gestrigen Dienstag geht es nun vor allem um die räumliche Umgebung, in der die Angeklagte Irmgard F. knappe 2 Jahre lang als Schreibkraft und Stenotopistin tätig war, von Juni 1943 bis April 1945. Auch Stefan Lode verfolgt den Vortrag des Historikers vor Gericht. Lode vertritt als Anwalt 4 Nebenkläger aus den USA im Verfahren gegen Irmgard F. Für Stefan Lode ist eine Erkenntnis nach den Erläuterungen des historischen Sachverständigen,
dass ja vieles über ihren Schreibtisch gelaufen ist, dass dieses Geschäftszimmer ja so eine zentrale Verwaltungseinheit war.
Zur einen Seite grenzte das Geschäftszimmer an das Büro des Lagerkommandanten. Auf der anderen Seite führte eine Tür in den Raum des Adjutanten, der die Befehle des Lagerkommandanten abzeichnete.
Und es war wohl auch klar, dass die Schreiben von ihr bearbeitet wurden, also geschrieben wurden, dass die diktiert wurden, dann korrigiert wurden und dann in den Umlauf gingen, dass Posteingang durch sie auch mit abgewickelt wurde.
Mehr als 65.000 Menschen wurden in Stutthof ermordet. Doch von der systematischen Massentötung will Irmgard F. während ihrer Tätigkeit als Sekretärin nichts mitbekommen haben. Wolf Molkentin vertritt als Pflichtverteidiger die 96 Jahre alte Angeklagte. Eine besondere räumliche Nähe zur KZ-Machtzentrale streitet Molkentin gar nicht ab.
Aber die Frage ist eben, wie weit das inhaltlich trägt.
Auch nach dem Vortrag des Göttinger Historikers Stefan Hörtler sieht die Verteidigung weiterhin keine Belege dafür, dass es Schriftstücke gibt, die klar der Angeklagten zugeordnet werden können. Und auch bei einer weitergefassten Analyse des Lagerschriftverkehrs zweifelt Molkentin an, dass so das Mitwissen seiner Mandantin belegt werden könnte.
Und alles andere unterstellt ihm ein weiteres Hintergrundwissen, von dem man aber dann ja nicht weiß, wo es herkommt und ob man es tatsächlich nachweisen kann.
Tatsächlich geht der historische Sachverständige in seiner Präsentation auch auf ein Schriftstück ein, das zeigt, wie im Herbst 1944 ein letztes Mal die Arbeit der KZ-Kommandantur in Stutthof neu geordnet wurde und dabei auch ein Bereich für Sonderaufgaben eingerichtet wurde. Letztendlich eine Chiffre für Massentötungen. Aber hat Irmgard F. von diesen Chiffren gewusst und wenn ja, wie hat sie sie verstanden? Diese Frage müsse das weitere Verfahren beantworten, so Nebenklageanwalt Stefan Lode.
Also mein persönliches Gefühl ist, dass ich da auch als, ich sag mal, intelligenter Mensch auch mal nachfrage und sage, was ist denn Sonderbehandlung, und dann auch eine Antwort kriege. Ob man das wird nachweisen können, das erscheint mir sehr zweifelhaft.
Spannend bleibt auch die Frage, ob sich die Angeklagte womöglich doch noch irgendwann entscheiden wird, selbst zu sprechen und zu den Vorwürfen Stellung zu nehmen. Knappe 3,5 Stunden verfolgt die frühere KZ-Sekretärin am Dienstag die Verhandlung. Auch dieses Mal ist es schwer, ihre Mimik zu deuten. Klar ist, dass der Prozess eines der letzten Verfahren zur Ahndung von NS-Verbrechen sein dürfte. Erst mit dem Urteil gegen den früheren KZ-Wachmann John Demjanjuk 2011 änderte sich der Fokus der deutschen Justiz, die nun auch verstärkt Personen ins Visier nahm, die immer wieder als Rädchen in der gewaltigen Tötungsmaschinerie der Nazis beschrieben werden. Am 7. Dezember ist der nächste Verhandlungstag in Itzehoe angesetzt. Dann soll erstmals auch ein Zeuge vernommen werden. Es ist ein Überlebender des Konzentrationslagers Stutthof. Für den Prozess will er aus Österreich nach Norddeutschland reisen und vor dem Landgericht in Itzehoe aussagen. Matthias Ebeling wird versuchen, auch am 7. Dezember dabei zu sein. Bisher hat er alle Prozesstage als Zuschauer im Landgericht mitverfolgt und sich dafür jedes Mal extra Urlaub genommen. Es sei ein historischer Prozess, unterstreicht Ebeling.
Wir haben tatsächlich das als Gesellschaft ja noch nicht aufgearbeitet, den Nationalsozialismus. Das ist aber, denke ich, doch dringend notwendig und das ist tatsächlich einer der letzten Prozesse, der da stattfinden wird.
Der 48-Jährige engagiert sich ehrenamtlich beim Lernort Neulandhalle, der vermittelt, wie der Nationalsozialismus an der schleswig-holsteinischen Westküste Fuß fassen konnte. Auch der Prozess gegen Irmgard F. könne zeigen, wie Menschen in Deutschland den NS-Terror ermöglichten, findet Ebeling.
Das ist folgerichtig, hier einen Prozess zu machen. Die Angeklagte ist dazu körperlich, geistig fähig, sie ist wahrscheinlich doch schuldig. Und wenn jemand an solchen Taten beteiligt war, muss der sich, egal nach wie langer Zeit, dem auch stellen.
Der Schutz vor Gewalt, auf Bildung, auf Beteiligung, Gleichbehandlung, aber auch das Recht auf Freizeitspiel und Erholung, das alles sind Kinderrechte. Die möchte man seit Jahren schon im Grundgesetz verankern. Das war eigentlich auch der Plan von CDU und SPD. Doch geklappt hat das nicht. Vielleicht schafft es ja die neue Regierung. Es gibt allerdings schon Institutionen, die sich auf die Fahnen geschrieben haben, diese Kinderrechte verpflichtend umzusetzen. So zum Beispiel auch die Concordia-Grundschule in Oberhausen, die sich seit dieser Woche offiziell Kinderrechte-Schule nennen darf. Vivien Leue war für uns dort.
Die Grundschule am Siedlerweg in Oberhausen. Die Mauern am großen Schulhof sind bunt bemalt. Ein paar Kinder rennen fröhlich hüpfend von der Turnhalle zurück ins Schulgebäude. Dort an den Fenstern hängen bunte Plakate. Recht auf gewaltfreie Erziehung steht darauf. Oder Recht auf Bildung und Recht auf Freiheit, Spiel und Erholung. Es sind die UNICEF-Kinderrechte, die hier an der Oberhausener Grundschule nicht nur am Fenster hängen, sondern tagtäglich gelebt werden.
Schönen guten Morgen zusammen. Ja, schön, dass alle hier sind.
In der Aula im zweiten Stock werden LehrerInnen und ErzieherInnen dafür gerade geschult. Bald können sie sich ganz offiziell Kinderrechte-Schule nennen.
Denn die Kinderrechte sind die Menschenrechte für Kinder. Alle Erwachsenen sind verantwortlich für die Rechte der Kinder, damit die Kinder zu ihren Rechten kommen.
Elisabeth Strothmann koordiniert das Landesprogramm Kinderrechte Schulen in NRW. Nordrhein-Westfalen hat in enger Kooperation mit UNICEF und dem Bildungsverein Education Y das Programm auf die Beine gestellt. Fast 200 Schulen machen schon mit.
Ein Aha-Erlebnis an sich war für uns eben auch der Punkt zu sagen, hey, wir machen ganz, ganz viel. Wir werfen aber noch mal einen Blick drauf von der anderen Seite. Wie sehen die Kinder denn, also uns, sehen die Kinder auch uns als Personen, die ihre Perspektive im Fokus haben?
Sagt der Leiter der Grundschule am Siedlerweg, Tim Ströttchen. Denn wer Kinderrechte wirklich ernst nimmt, wechselt auch mal die Perspektive und lässt zu, dass Kinder anders entscheiden, als Erwachsene es vielleicht getan hätten, sagt Dozentin Elisabeth Strothmann. Wichtig sei
das dauerhafte Engagement und die dauerhafte Zugewandtheit den Kindern gegenüber.
Und zwar nicht einfach nur aus Erwachsenenperspektive, von oben herab, sondern auf Augenhöhe mit den Kindern. Deshalb haben die Schulen unter anderem Kinderräte installiert oder andere Gremien, in denen die Schüler und Schülerinnen selbstständig Entscheidungen treffen.
Angefangen bei ganz kleinen Sachen, wie zum Beispiel, dass die gesunde Ernährungs-AG den Mensaplan mitbestimmt, dass die Kinder nicht mehr vorher aussuchen müssen, was esse ich nächste Woche Mittwoch, sondern es gibt zwei Gerichte. Die Kinder können vor Ort entscheiden, wo sie gerade drauf Lust haben.
Erzählt der pädagogische Leiter der hiesigen Nachmittagsbetreuung, Oliver Bartsch. Auch die Schulleiterin der Oberhausener Concordia-Schule, Claudia Ammann, ist heute bei der Fortbildung dabei und erzählt, wie sehr die Kinder an ihrer Grundschule schon um ihre Rechte wüssten.
Bei der Partizipation merkt man das ganz stark. Wir haben die Kinder mit in die Lehrerkonferenz gewählt, sodass auch schon die Grundschulkinder tatsächlich mit in der Lehrerkonferenz zu diesen Zeitpunkten sind, wo auch Entscheidungen getroffen werden müssen und dort auch ein Mitstimmungsrecht haben an den Stellen, wo es auch geht.
Die mehr als 1,5 Jahre Corona-Pandemie haben allerdings auch an den Grundschulen in Oberhausen Spuren hinterlassen. Kinderrechte wurden bei den Corona-Schutzmaßnahmen kaum berücksichtigt, bemängeln die Pädagogen. Die Bedürfnisse der Kleinsten zu lange außer Acht gelassen.
Der große Vorteil für uns war aber, dadurch, dass wir uns mit den Kinderrechten speziell befasst haben, hatten wir halt die Möglichkeit, auch nochmal anders mit diesen Lockdown-Situationen umzugehen und die Kinder wirklich in den Fokus zu nehmen, zu schauen, wo stehen wir, wo wollen wir hin, wo können wir die Kinder abholen.
Sagt Erzieher Oliver Bartsch, der in der offenen Ganztagsbetreuung am Nachmittag tätig ist. So sei zum Teil entschieden worden, Kinder in die Notbetreuung aufzunehmen, obwohl sie nicht offiziell berechtigt waren. Ihr Recht auf Bildung und Teilhabe, auf gewaltfreie Erziehung und Spiel sei aber zu wichtig gewesen.
Ich glaube, Interessen und Bedürfnisse der Kinder ist halt das höchste Gut, was wir als Erzieher in der UGS wahrnehmen können.
Auch mehr als 30 Jahre nach Inkrafttreten der UNO-Kinderrechtskonvention sind die Kinderrechte in Deutschland noch nicht im Grundgesetz verankert. Mehrere Anläufe dazu scheiterten. Und vielleicht ist das der Grund, warum die Politik die Kinder so schnell aus dem Blick verliert, mutmaßen die PädagogInnen.
An allen Schulen wird seit Corona ganz laut nach Digitalisierung geschrien. Doch die Kollegen von Campus und Karriere haben herausgefunden, dass diese Kompetenz bei neuen Lehrerprüfungen gar keine Rolle spielt. Mehr Infos dazu nach den Nachrichten heute mit Kate Malaike. Ich bin Sabine Schmidt, das war die Sendung Deutschland heute. Danke fürs Zuhören bis hierhin. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag.